Geistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und linkshändig. Folge 61. Technik. Vor, beim und nach dem Rollenspiel. Der erste Teil.
Hallo zusammen da draußen, ihr lieben ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge des Meistergespräche-Podcasts. Ich begrüße euch, Meister Henning von den Schwafelhelden. Mich kennt ihr ja und habe das Glück und die Freude und die Ehre, natürlich hier nicht alleine sitzen und schwafeln und philosophieren zu müssen, denn ich habe natürlich wieder dabei die liebe Josi. Hallo Josi, schön, dass du da bist.
Und Grüße.
Und natürlich Daniel. Hallo Daniel.
Hallo, Fex sei mit euch.
Bevor wir mit unserem Thema anfangen, das vielleicht starke Meinungen bei dem anderen von euch auslösen kann, machen wir erstmal wieder ein bisschen Buchhaltung, sprich unsere Rollenspiel-Highlights seit der letzten Aufnahme, die jetzt auch, das haben wir gerade so ein bisschen ausklamüsert, auch schon ein paar Wöchlein her ist. Also, wie sieht's bei euch aus? Was war euer Rollenspiel-Highlight?
Ich kann es ganz kurz machen. Ich habe mit der kleinen Rollenspielgruppe meiner Tochter weitergespielt und haben so eine ganz leichte oder beziehungsweise kinderfreundliche Version von der Zorn des Bären angefangen. Natürlich entschärft, ein bisschen auf ihre geringe Stufe erstmal so ein bisschen angepasst. Und die Session selber ging jetzt auch nicht wahnsinnig lange. Die haben 3 Stunden lang Spaß und dann ist natürlich raus an die Sonne, raus zum Spielplatz. Aber das war echt super, hat echt Spaß gemacht mit denen. Das war mein kleines Highlight.
Zorn des Bären ist ja auch so von vielen gefeiert als ein richtig guter Klassiker, habe ich schon echt oft gehört.
Ja, also gerade die Dialoge zwischen der Baronin Miriban und ihrer Zofe sind halt echt total super lustig einfach.
Echt?
Die haben eine coole Dynamik einfach auch, ja.
Ist aber schon noch ein Stück hin, ne, bis die Schwafelhelden da sind. Ich glaube, das ist Paar 20 oder Paar 30.
Da müsste ich tatsächlich nachgucken. Mhm.
Gut. Wir drücken die Daumen.
Nicht so viele Türen in den Weg stellen.
Genau. Hoffentlich hat der Bär was mit wenig Türen. Ja, Josi, wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, mein Highlight war der Abschluss des letzten D&D-Abenteuers. Wir haben eigentlich nicht dagegen gekämpft. Wir haben es einfach getötet. Dieses riesige Fleischklops-dämonische Monster-Baby, was irgendwie ein paar Augen-, Nasen-, Mundöffnungen an merkwürdigen Stellen dieses Fleischkoloss war. Es war wirklich wundervoll beschrieben, echt ekelhaft. Und ich habe einfach gemerkt, so mein Barbar wollte es einfach tot sehen. Es tut mir jetzt sehr leid, wenn ich das so drastisch ausdrücken muss, aber das war wirklich ein fulminantes Finale und es war genauso wie, finde ich, so ein Finale von so einem Abenteuer sein sollte. Das war richtig klasse und das war mein Highlight.
Sehr schön. Tod dem Riesenbaby.
Ja.
Ja, das war auch sehr schön. Ich freue mich auch, wenn unsere D&D-Gruppe weitergeht. Sehr. Was kann ich denn erwähnen? Ja, da du jetzt schon die D&D-Gruppe erwähnt hast, erwähne ich mal ein kleines Indie-Rollenspiel, nämlich ein ruhiges Jahr, das ich gestern spielen durfte. Von dem System Matters Verlag aus Gelsenkirchen. Es ist ein Erzählrollenspiel, kurz gefasst. Es geht darum, dass man eine Zivilisation nach der Apokalypse aus der Vogelperspektive aufbaut, indem man auf einem großen Blatt Papier oder Whiteboard, was auch immer, sozusagen was aufzeichnet. Und dann nimmt man ein Kartenspiel, also 52 Blatt, und zieht eine Karte und in dem Buch steht dann, was passiert. Und man muss dann halt quasi das irgendwie einbauen. Zum Beispiel ein Fremder kommt, was bringt er mit? Und das können dann die Spieler entscheiden. Oder eine Krankheit bricht aus, wie kann man sie heilen und warum ist das gefährlich? Und so weiter. Und so macht man so ein kollektives Erzählspiel, das man auf einer Karte sozusagen dann auch aufzeichnet. Und das ist echt interessant und man muss manchmal Entscheidungen treffen, auch alleine und Projekte starten und das ist echt, echt cool. Also es macht echt Spaß und man kann halt sehr viel individualisieren. Also man kann halt auch vorher bestimmen, wo das spielt. Also es kann halt auf einem Planeten spielen oder ganz klassisch postapokalyptisch oder unterirdisch, wie auch immer. Also fand ich ganz cool. Ein ruhiges Jahr und ist wirklich auch nur so ein DIN A5 Horizontal-Ding, so ein ganz kleines Ding. Ich glaube, das kostet auch nicht mal 10 Euro. Als PDF wahrscheinlich noch weniger. Also schaut euch das doch mal an. System Matters Verlag. Haben übrigens jedes Jahr in Gelsenkirchen im Wohnzimmer eine Convention. falls ihr da mal hingehen wollt. Gut, unser Thema heute. So, ist das Thema Technik. Technik am Spieltisch, beziehungsweise auch davor und danach. Also da redet man dann noch drüber. Deswegen würde ich jetzt erstmal so ein bisschen versuchen, ob wir uns einig sind, was wir mit dem Begriff Technik jetzt denn genau meinen. Ja, ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Aber ja, was versteht ihr denn jetzt, wenn jetzt wir von Technik am Spieltisch oder im Rollenspiel reden? Wie würdet ihr das jetzt kurz und knapp definieren, wenn ihr müsstet, so wie jetzt?
Ich bin irgendwie ausgegangen von irgendwie Elektrotechnik. Irgendwas, was man da hat, um das Spielerlebnis irgendwie zu verbessern, zu vertiefen, Atmosphäre zu schaffen. Ich würde es halt spontan irgendwie dann denken an so Musik. Und irgendwo steht ein Laptop und der wird dann vom Spielleiter bedient, um Musik laufen zu lassen. Vielleicht noch irgendwo so eine Stimmungslampe. Da bin ich jetzt beim Stichwort Technik am Rollenspieltisch.
Musik und Stimmungslicht? Daniel, bist du im richtigen Podcast gelandet? Welche Techniken benutzt ihr denn da draußen?
Ja, oh Mann, die Stimme, ey, ui.
Also, ja, würde ich unterschreiben. Also elektrisch und digital, wenn wir das jetzt auch mal so, ne, würde ich jetzt noch da so hinzuwerfen. Ist ja auch elektrisch im weitesten Sinne, aber gehört für mich jetzt auch so Apps und Handy und Tablet und so Computer dazu. Josi, würdest du da noch was hinzufügen oder das so unterschreiben?
Ich unterschreibe.
Sehr gut. Dann erstmal so für uns selber, ja, dass wir so ein bisschen ins Reden kommen. Was benutzt ihr jetzt als MeisterInnen am Spieltisch? Jetzt gar nicht unbedingt wertend, sondern einfach, welche Technik würde ich jetzt bei euch finden, wenn ich mit euch spielen würde?
Schmeiß mich direkt mal davor. Ich bin eine Online-Spielleiterin meistens. Also am Spieltisch, mein Spieltisch ist Discord. Von daher, ich nutze meinen PC. Ich nutze dafür ein Mikrofon und ein Headset. Ich habe nicht nur Discord, sondern noch eine eigens erstellte Charakterbibliothek von meinem Mitadmin Thomas, also der Fate Ventura, was genutzt wird für die Charaktercheats und das Tracken der Abenteuer. Wenn ich jetzt wirklich mal am Spieltisch leite, was sehr, sehr selten vorkommt, aber wenn ich es mal tue, habe ich mein Handy für Spotify, Verzeihung, für eine Musikplattform und eine Musikbox. Das war's. Ich verzichte auf die Stimmungslampe.
Oh, ich bin enttäuscht.
Ich mag es lieber dunkel.
Muckelig. Was mit dir, Daniel?
Ich komme ja von der klassischen Rollenspielecke und ich habe ja seit jeher, oh Gott, als wir damals angefangen haben, in Mitte der 90er Jahre mit DSA, da kam dann die Musik über einen CD-Player und ich hatte so meinen Stapel Film-Soundtracks dabei und habe dann nebenher immer geguckt, was kommt jetzt als nächstes dann und habe dann so im Prinzip Musik aufgelegt, neben dem Rollenspielen her. Und später
war das immer. Weißt du noch, was das für Soundtracks waren? Jetzt so, wenn dir so ein paar einfallen, weil das finde ich ja immer ganz kultig, so nochmal zu überlegen, welche CD du so liegen hattest.
Oh Gott, ja, da gab's, ich glaube, Braveheart war dabei. Dann gab's so eine eine blaue Doppel-CD zu Science-Fiction-Filmen mit den Titelliedern von berühmten Science-Fiction-Filmen. Die lief auch relativ oft. Und dann, Gott, da müsste. Weiß ich gerade gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Also ich habe damals schon aber gerne Film-Soundtracks einfach gesammelt. Und irgendwann mal hat sich das einfach ergeben, dass man auch gesagt hat, ja klar, wieso denn nicht auch Musikuntermalung? Und dann hat das nachher dazu geführt, dass ich dann tatsächlich immer mehr Film-Soundtracks gekauft habe. Also was halt so in den 90er Jahren irgendwie lief oder halt auch vorher schon. Ich meine, teilweise hatten wir auch Star Wars irgendwann mal laufen. Jetzt vielleicht nicht gerade diese Eröffnungshymne, aber dann so ein paar Stücke, die ebenfalls irgendwo weiter drin in den Filmen vorkommen. Ja, Krieg der Sterne war auch dabei. Und
wie es früher hieß, für die jungen Leute.
Früher. Und später? Ich weiß gar nicht mehr wann. Klar, dann war halt ein kleine Lautsprecher da und ein Laptop und dann irgendeine Musikplattform, wo du dann eben die Musik vorher ausgewählt hattest. Und über die Musikplattform hatte man ja dann viel, viel mehr Titel zur Verfügung. Ja, man musste die CDs nicht mehr mitschleppen. War soweit echt viel, viel bequemer. Und ich glaube, mal von der Stimmung, ja, Stimmungslampe abgesehen, würdest du, glaube ich, jetzt bei mir so an dem klassischen, sage ich mal, Offline-Rollenspieltisch schon fast gar nicht mehr Technik finden.
Okay, alles klar. In der Vorbereitung, das machst du am Computer aber, oder? Mhm. oder was auch immer. Okay, weil das ist ja auch nicht so, ich meine, wir machen das, glaube ich, alle, also ich mache das auch. Ist aber auch etwas, muss man ja sagen, ist so ein bisschen Kavaliersdelikt, das lässt man also so ein bisschen unter den Tisch fallen, aber ist ja auch was anderes, als wenn man sich jetzt hinsetzt und das alles aufschreibt oder wirklich notiert und so weiter. Also man benutzt ja da auch schon Technik. Das mache ich zum Beispiel. Also ich habe, ich will immer alle Abenteuer, die ich leite, einmal als Buch haben, um die, wenn ich das erste Mal lese, möchte ich diese haptische Erfahrung, auch die DS-Abenteuer, die kriegst du ja bei eBay. Aber wenn ich vorbereite, mache ich das mit Word-Dokument und PDF. Also das ist mir einfach auch, das ist für mich auch leichter zu editieren und ich kann schnell markieren, Sachen fett drucken, unterstreichen und sowas. Dann benutze ich auch ein iPhone oder halt ein Smartphone, was auch immer, für die Musik. Und tatsächlich benutze ich seit jetzt 2-3 Monaten auch KI, um gewisse Dinge vorzubereiten und so eigene Ressourcen mir auszudenken. Dazu kann ich aber später beim Thema KI mehr sagen, aber eher weniger. Aber die Technik nutze ich auch. Sonst aber am Spieltisch nichts. Außer das Handy für die Musik.
Das finde ich jetzt total spannend. Ich hier als Online-Spielleiterin bereite meine Abenteuer, die ich ja selbst schreibe, nicht online vor. Oder nicht digital. Online ja, muss ja nicht sein. Aber also wenn ich ein Abenteuer plane, sitze ich da wirklich mit Zettel und Papier. Zettel und Papier. Alter, also, Entschuldigung, es ist warm. Mit Zettel und Papier, ich sage es euch. Und dann kommen meine Gedanken durch reine Gedankenkraft aufs Papier.
Also du nutzt nur Origami zur Vorbereitung. Ja, die Form, genau. Die Geometrie des Abenteuers.
Ja.
Aber ich meine, ohne jetzt dir in das nahe zu treten, meine liebste, beste Freundin, deine Notizen sind ja quantitativ weniger ausladend als vielleicht andere. Und ich meine, das sagst du ja selber, dass du ja eher One-Shots leitest und weniger Notizen hast. Und vielleicht ist das auch daran Wissen gemünzt. Aber ich finde das schön, dass du das machst.
Ja, also ja, einerseits, es ist einfach weniger, was ich aufschreibe, klar. Ich sage auch nicht, hey, das ist besser, um Gottes Willen, nein, gar nicht. Ich habe auch irgendwann mal Ideen für hier mein Horror-Setting City of Nightmares gesammelt und halt bei mir selbst auf Discord quasi mir selbst eine Nachricht geschrieben, damit ich die habe. Und wenn ich so ein Abenteuer anfange zu leiten, gucke ich da nicht drauf. Kann ich nicht mitarbeiten. Das ist nicht meins. Ich brauche es vor mir liegen auf dem Zettel.
Ah, okay. Interessant. Ja, gut. Ja, gut. Dann wollen wir jetzt mal ins Thema einsteigen. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Teufelsadvokat. Ja. Würdet ihr die Aussage, wie Technik und Pen and Paper widerspricht sich grundlegend? So, würdet ihr die Aussage kategorisch unterstreichen oder kategorisch abwehren? Oder würdet ihr sagen, es kommt drauf an? Versteht ihr, was der Gedanke dahinter ist, wenn jemand das so in den Raum wirft? Wie steht ihr zu dieser Frage? Die sage ich jetzt mal ein bisschen, um das Thema mal aufzubrechen. Ist da was dran? Ist das Quatsch? Ist das altes Leute-Gerede? Oder wie seht ihr das? Also bei die Worte, semantisch gesehen, ne, Stift und Papier, ist ja nicht Technik. Also steckt da eine kleine Wahrheit drin da oder nicht? Wie seht ihr das?
Aber das kommt doch auch aus einer Zeit, in der man jetzt nicht unbedingt die technischen Möglichkeiten hatte, sie einzusetzen, oder?
Ist absolut richtig, aber...
Also gut, vielleicht ein Plattenspieler, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie alt das älteste Pen and Paper ist. Ich weiß es echt nicht. Wisst ihr das?
Naja, ich weiß, dass es in den späten 60er Jahren gab es die ersten Kriegsspiele, die wurden mit Miniaturen gemacht, so wie Warhammer heute gespielt wird. Und ich glaube, eins der allerersten war, ich glaube, Tunnels and Trolls in den 70ern. Aber korrigiert mich da draußen, wenn ich falsch liege. Spannend. Also. Interessant. Müsste man ja vielleicht mal irgendwie einen Podcast machen über die Geschichte des Pen and Papers und sich dann so die alten Systeme als Stück für Stück angucken. Ja, wenn das jemand hören will, dann schreibt uns Fanpost. Bei 100 Zuschriften mache ich den Podcast.
Ja, aber bitte keine digitalen Zuschriften, sondern schön mit Stift und Papier.
Ja, und Brieftauben. 100 Brieftauben sollen kommen. Dann mache ich dieses Lied an. Wie heißt das? Weiße Tauben sind müde oder irgendwie sowas, ja. Gibt's das nicht? Gibt's doch, oder?
Keine Ahnung.
Ich hoffe, das
klingt
gibt
logisch.
Ausgedacht. Ja, also. Ja, gut. Es ist
also,
sehr
um auf die Frage. Um auf die Frage zurückzukommen. Ich kenne die Frage gar nicht mehr komplett auswendig, aber ich würde sie per se definitiv nicht unterstreichen. Ich wäre eher, also wie das Gegenteil zu sagen, dass das völliger Murks ist, wäre ja, dass das definitiv kombinierbar ist oder kombiniert werden sollte, so im Groben, also Pen and Paper und Technik. Bin ich auch nicht ganz bei, aber bin ich schon eher bei als bei, ja, kann man so und so machen. Also auf so einer Skala von 0 ist, nein, das schließt einander aus oder schließt sich gegenseitig aus, bis zu 10, das gehört definitiv zusammen, bin ich auf so einer soliden 7 bis 8.
Also ich kann das, eigentlich kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Also, dass es sich grundlegend widerspricht, halte ich also für falsch, in dem Sinne, dass ich nicht finde, dass es sich grundlegend widerspricht. Grundlegend ist hier das Schlüsselwort. Ich kann aber verstehen, dass je nachdem, warum man Pen and Paper spielen möchte und was so quasi die Stärken von Pen and Paper sind, dass da Technik vielleicht hinderlich sein kann, aber natürlich auch hilfreich. Aber dazu kommen wir ja im Podcast. Deswegen, ich bin eher Team, kommt drauf an. So muss ich leider sagen. Weil, ja, wir müssen erstmal überlegen, was das Ziel überhaupt ist, bevor man das Werkzeug bewertet. Aber ja, ich bin eher bei Team, kommt drauf an. Also ich würde weder grundlegend dem zustimmen, aber auch nicht sagen, dass das kompletter Quatsch ist. Daniel, wie siehst du das?
Grundlegend würde ich auch, ja, hätte ich jetzt auch Schwierigkeiten zu sagen, grundlegend widerspricht sich das. Ich glaube, es kommt, ja, da gehöre ich auch in dein Team, ja. Also es kommt tatsächlich drauf an. Es kommt echt drauf an. Ich habe schon das Gefühl, es ist auch so ein bisschen bei mir so systemabhängig, also wo ich nicht zu viel Technik haben kann, ist, wenn wir jetzt beispielsweise das Schwarze Auge spielen, da würde ich dann eine Landkarte beispielsweise schon auch gerne als tatsächliche Karte auf dem Tisch haben wollen und ich würde da jetzt tatsächlich kein iPad nehmen, um eine Karte zu zeigen und dann das iPad auf den Tisch zu legen.
Wieso nicht?
Das fände ich wegen der Immersion komisch.
Ah, okay.
Fände ich ein bisschen merkwürdig. Ja, das würde mich dann da so bei der Immersion einfach stören. So einfach das, dieses Spielerlebnis an sich, also einfach dieses Flair, was DSA hat, dann eher so mittelalterlich Fantasy und dann iPad. Ja, mein Gott, okay. Ich glaube, es gibt da echt Schlimmeres. Wir spielen beim Rollenspiel ja auch grundsätzlich, ohne dass die Handys irgendwie jetzt in der Nähe oder griffbereit sind oder dass ständig jemand am Handy fummelt. Das kann ich bei DSA gar nicht haben. Das Komische ist, wenn wir irgendwie Cyberpunk gespielt haben, dann war das okay, wenn jemand ab und zu mal irgendwie aufs Handy geguckt hat. Ich weiß nicht, es ist da vom Gefühl her irgendwie anders. Vielleicht kommen wir da noch irgendwann mal im Verlauf des Podcasts drauf. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also bei mir ist es systemabhängig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da wahrscheinlich irgendwo so einen Kipppunkt gibt. Ich könnte jetzt nicht ganz genau sagen, okay, so viel Technik auf dem Tisch könnte ich bei DSA irgendwie haben, ohne dass es mich ständig daran erinnert, ich bin hier quasi in der Gegenwart, weil ich will ja da schon auch gerne irgendwo abtauchen und da helfen mir dann wirklich einfach Würfel, die ich anfassen kann, Stifte, die ich in der Hand habe, Charakterblätter, die ich halt irgendwie anfassen kann und Karten, die ich wirklich schön zusammenrollen, austeilen kann. Und die Technik ist da wirklich so auf ein Minimum beschränkt und ich merke und ich weiß auch, oder beziehungsweise bei mir ist es auch so, mein Laptop, wo dann die Musik ist oder wo dann auch die Spielnotizen sind, der steht ja nicht frontal vor mir, sondern da habe ich ja meinen Sichtleiterschirm und Schirm und der Laptop ist so quasi nebendran wie so eine Nebensache. Also es ist jetzt nicht so das Hauptding, ja, sondern ich habe halt die Unterlagen vor mir, das Abenteuer vor mir. So wie du es vorhin gesagt hattest, die Word-Notizen habe ich schon auch, aber die sind am Laptop und die sind auf der Seite halt einfach. Einfach damit halt so der Spieltisch, dass ich den Spieltisch halt vor mir sehe, meinen Spielleiterschirm und dann eben die Spielerinnen am Tisch.
Ja, ja. Ich würde dazu noch kommentieren, zu dem, was du gesagt hast, mit denen, dass die Leute immer dass die Leute dann manchmal aufs Handy gucken, wenn die am Tisch liegen. Da ist ja nicht die Technik per se hinderlich, die genutzt wird fürs Rollenspiel, sondern da ist es ja eher ein Aufmerksamkeits- und möglicherweise für, wie man es auslegt, Höflichkeitsproblem. Aber da würde ich ja eher sagen, das sind ja zwei verschiedene Probleme. Also wenn jetzt jemand sagt, wir nutzen Handys und die Immersion ist dadurch nicht gegeben, das ist ja eine Problematik, eine mögliche. Und wenn jemand ständig aufs Handy guckt, das ist ja dann keine Frage, ob das Handy als Rollenspielwerkzeug geeignet ist, sondern dass diese Person halt die Technik dann einfach stört, im Moment zu sein, weil man halt mit der Außenwelt sozusagen verbunden ist. Da sehe ich halt dann zwei verschiedene Probleme, ehrlich gesagt. Also würde ich noch unterscheiden, was da als Problem identifiziert wird. Wenn wir jetzt mal gleich zwei Seiten einnehmen, nur um so Ideen zu sammeln. möchte ich jetzt von euch wissen und auch natürlich von mir selber, was sind denn die Vorteile von Technik, die euch einfallen? Und danach, was könnten die Nachteile sein für eine Technik, die euch einfallen? Sodass wir mal so ein bisschen die ganzen Kessel hier füllen mit allem, was uns so durch den Kopf schwebt. Gerne, was ihr denkt, aber vielleicht auch, was ihr so mitbekommt aus der Szene oder von anderen Menschen oder was ihr meint, was im Zeitgeist diskutiert wird und auch eure Meinung dazu sagen. Fangen wir mit den Vorteilen an. Die Vorteile von Technik im Rollenspiel.
Kosten sparen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ob ich mir jetzt ein komplettes Regelbuch wirklich als, weiß ich nicht, Hardcover oder halt einfach so in echt halt kaufe oder ob ich mir vielleicht ein PDF besorge oder ob ich ein Online-Würfeltool nutze oder mir ständig neue Würfel kaufe, kann es ein Vorteil sein, weil man dadurch Geld spart.
Absolut. Und Platz. Platz vor allem. Glaube ich auch, ist auch noch etwas. Also meine Regale mit DSA-Sachen, da wäre jetzt nicht mehr wahnsinnig viel Platz, wenn da was dazukommt. Aber wenn du dann ein paar Sachen als PDF kaufst, weil du ja dann eh am Bildschirm die Sachen liest und vorbereitest und dann sowieso mit einem Laptop am Tisch arbeitest, ist es erstens platzsparend. Zweitens, du hast es halt immer irgendwie dann doch dabei. Du kannst es halt nicht jetzt nicht großartig verlieren, wenn jetzt nicht gerade unbedingt dein Computer crasht, aber wenn du es halt auf einer Cloud liegen hast, dann hast du es ja überall griffbereit, also egal, wo du auch gerade bist. Ja, also du kannst immer wieder in deine Abenteuer reinlesen oder vorbereiten, wenn du jetzt im Bus sitzt oder im Zug oder, keine Ahnung, du hast ein paar Minuten Zeit auf der Arbeit, Pause oder so, dann...
Was?
Ja, habt ihr keine Mittagspause bei der Arbeit?
Wer hat denn Zeit auf der Arbeit?
Ja, und ich glaube, was ich, Josi, dir bei dir dranhängen würde, wenn du schon bei dieser Infrastruktur bist, ist auch die Verfügbarkeit. Also ich finde zum Beispiel, wenn man sich überlegt, was man bei DriveThruRPG, also diese Seite, die eine der großen, die die Pen and Papers vertreibt oder auch überhaupt das Internet, was man da alles bekommen kann an alten Sachen, teilweise frei, oder auch kaufen, aber auch Indie Pen and Papers, wenn in den USA jemand ein Rollenspiel rausbringt und sagt, oh, das mache ich jetzt, dann kann er das überall verkaufen. Finde ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Sache. Also dass man auch wirklich die Verfügbarkeit, abgesehen vom Geld sparen und Platz sparen, auch einfach, dass die Verfügbarkeit da ist. Früher war man halt angewiesen, damals, aber das musst du halt der Laden haben oder bestellen können. Ja, und jetzt kannst du das alles dir einfach runterladen. Größtenteils mittlerweile auch legal, aber selbst wenn nicht, ne, ist ja auch egal. Deswegen bin ich halt gut. Ja, wer hat noch einen Vorteil? Also wir können ja einfach immer so reihum machen, wie ihr wollt. Was meint ihr?
Ich setze gerne wieder an. Ja, einer der größten Vorteile, auch aus ganz persönlicher Sicht gesprochen, ich habe mit Online-Pen and Paper angefangen, nachdem meine Präsenzgruppe nicht mehr existent war. Das heißt, für mich ermöglicht Technik einfach, dass ich Rollenspiel spielen kann, weil ich einfach mit Menschen aus ganz Deutschland und Österreich spielen kann. Das ist fantastisch. Von mir ist auch noch aus anderen Ländern, aber ich bin auch nicht so gut in Englisch.
Ja, nur nicht aus Bayern.
Was?
Das war Spaß. Ich habe nur wie im Und dass man das dann, ich hänge mich immer bei dir dran, Josi, wie so ein Parasit, aber ich finde deine Punkte.
Ach nee, ist doch so warm.
Der war jetzt aber von dir ein kleiner Tiefflieger. Ich würde doch eh an dir abrutschen, so verschwitzt, wie du bist. So. Ja. Aber abgesehen vom Spielen online, das ich meine, ich als Meister der Schwafelhelden kann das ja bestätigen. Man kann es auch teilen. Ne? Das ist ja das Wunderbare an unserem Let's Play Podcast, aber natürlich auch an allen anderen Let's Play Podcasts oder Actual Plays oder wie auch immer man es nennen mag, dass so viele Menschen das aufnehmen können und teilen oder auch Podcasts, so wie wir. Das ist halt auch ein Vorteil von Technik, der mir einfällt. Ne? Weil viele Menschen auch gerade jetzt bei den Schwafelhelden, weiß ich das, sagen die, gerade die alten Sachen haben sie gespielt oder können sie nicht spielen und hören uns stattdessen oder werden davon sogar inspiriert, eigene Gruppen wieder ins Leben zu rufen. Also hier einer, zum Beispiel Nico bei Facebook hat sowas geschrieben, Josi, wie bei dir. Da ist jemand, der zum Beispiel zugeschaltet wird, wenn er nicht vor Ort sein kann. Also es ist eine Tischgruppe, aber eine Person offenbar, er hat es sich geschrieben, wer kann manchmal nicht vor Ort sein und wir schalten die zu. Ist da manchmal ein bisschen hakelig, aber dann können sie trotzdem spielen.
Ist auch also schön. Hybrid Pen and Paper quasi.
Ja, genau. Finde ich ganz schön. Danke für diesen Beitrag. Ja, ich würde jetzt einfach mal, wir haben ja alle schon Musik genannt, beziehungsweise Daniel und ich haben das genannt. Das ist für mich zum Beispiel etwas, ich bin ein Mensch, der, ja, weil musikalisch klingt jetzt so selbstbeweihräuchert, aber ich finde Musik sehr wichtig im Rollenspiel oder können auch so Ambient-Sounds sein, ne? Das knarzende Schiff oder irgendwie das alte Schloss. Ich brauche das wirklich sehr, um zu leiten und Stimmung zu erzeugen. Und das wäre für mich ohne Technik, also so gut kann ich jetzt auch nicht knarzende Schiffe nachmachen. Und das ist nämlich wirklich fast unabdingbar. Also ich hatte auch schon mal das gehabt, da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, das nicht vorbereitet oder das Smartphone war kaputt. Ich erinnere mich nicht mehr. Und da hat mich das echt genervt, weil es so ruhig und ruhig war die ganze Zeit. Auch in den Kampf, während den Kampfszenen und so. Also das ist für mich echt ein großer Vorteil von Technik. Die Immersion durch Akustik oder auch Licht. Ne? Ich weiß nicht, Daniel, wie du das machst. Das finde ich echt gut. Immersion, ja, je nachdem, also wenn es so indirekt ist, wie Musik halt, ne? Finde ich einen großen Vorteil. Noch ein Vorteil? Es muss doch noch mehr geben.
Ja, du kannst, wenn du deinen Laptop ja eh da stehen hast, in manchen Situationen, wenn die Spieler beispielsweise irgendwas zusammen improvisieren und du bist nicht vorbereitet, dann kannst du entweder, oder die wollen irgendetwas wissen über eine bestimmte Region. Ich meine, du kannst nachschlagen. Also du kannst einfach echt online kurz, schnell irgendwo was nachschlagen. Du findest ständig irgendwas zu DSA, zu den Hintergrundinfos oder vielleicht auch bei anderen Rollenspielsystemen, dass du halt einfach irgendwo kurz was nachgucken kannst oder doch noch was nachschlagen kannst. Oder sei es nur, wenn du kurz irgendwie einen NPC-Namen brauchst, ja, dass du halt eben, also je nachdem, wie akkurat du das machen willst, dann eben einen Namensgenerator hast, wo du sagst, ich brauche jetzt halt irgendwie männliche Vornamen aus dem Bornland oder einen typischen weiblichen garetischen Namen oder so, ja, oder Zwerge oder sie suchen einen Schmied und das soll jetzt halt nicht wieder der nächste Aldrich sein, der, dass du da einfach so eine, genau, dass du halt einfach schnell online nachschlagen kannst, wenn der Laptop eh schon dasteht, das ist beispielsweise auch echt ein Riesenvorteil einfach. Ja, da hast du keine Wissenslücken als Spielleiter.
Ja. Ja, ja. Ich, ja, bitte, Josi. Na, sag.
Ich wollte gerade noch den Charakterbau mit dazu nehmen. Und ich rede nicht vom Charakter-Cheat ausfüllen, sondern einen Charakter zu visualisieren. Sei es unter Nutzung von KI oder auch mit Seiten wie HeroForge. Darüber kann man ja so Miniaturen erstellen. Haben wir hier bei den D&D-Charakteren ja auch gemacht. Und ob man die jetzt einfach nur so als Bild, sag ich mal, sich gestaltet und die dann irgendwie zeigt oder ausdruckt oder rumschickt oder was auch immer. Das ist eigentlich auch ganz nett, dass man halt nicht nur vielleicht etwas beschreibt, wie man glaubt, dass der Charakter aussieht, sondern dass man auch zeigen kann, guck mal, so stelle ich mir den vor, aber ich habe da vielleicht gerade nicht die passenden Worte für.
Ja, in der Tat. Ich nutze ja, wie gesagt, KI in der Vorbereitung und um mir eigene Spielhilfen zu bauen. Und da muss ich sagen, das finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, sehr nützlich. Aber da können wir ja beim Thema KI, das würde ich nämlich noch später ansprechen, nochmal drauf kommen. Ist ja eh ein Reizthema im Moment. Deswegen, bevor hier Entschuldigung, gleich alle abschalten. Da sprechen wir noch drüber. Ja, das waren ja schon einige Vorteile. Viele mit infrastrukturell Machbarkeit auch gesehen. Uns fallen bestimmt noch mehrere ein im Laufe des Podcasts, bin ich mir sicher. Aber dann würde ich jetzt sagen, was sind denn Nachteile von Technik, die ihr so empfindet oder wo ihr die in den Raum stellen wollt, vielleicht als gehört, hören, sagen oder Möglichkeit.
Möglichkeit der Ablenkung. Ganz simpel. Auch wenn ich als Spielleitung am Präsenztisch mein Handy auf dem Tisch liegen habe, um die Musik zu steuern, natürlich sehe ich, wenn eine WhatsApp-Nachricht eingeht. Und auch wenn man sagt, ich gucke da jetzt nicht drauf und ich lese die jetzt auch nicht, trotzdem hat man ganz kurz diesen Pitch von, ich habe diesen Pieks aus der Außenwelt und es kann die Immersion stören in kleinerem oder im größeren Umfang.
Ja. Ich bin auch wie Daniel ein großer Freund für der Haptik. Also ich bin auch, finde es schwierig. Ich glaube, es geht eine neurale Resonanz. Ich glaube, es geht halt was verloren, wenn man zum Beispiel eine Würfel-App statt Würfel benutzt oder einen digitalen, also exklusiv digitalen Charakterbogen hat. Also man kann ihn digital haben, aber ich finde es auch gut, wenn man den darauf rumradiert, darauf was aufschreibt, daran mal was drauf mit der Hand drüber schreibt. Landkarten ausgedruckt finde ich halt auch besser. Weil ich glaube, dass diese Haptik auch dem Gehirn gut tut und auch Freude machen kann, wenn man die Möglichkeit hat, am Tisch zu spielen. Das würde ich eher als Nachteil sehen. Und ich persönlich, mir macht es mehr Freude und ich würde auch Menschen das empfehlen, auch so ein bisschen als Gegengewicht zum digitalen Überangebot. Also ich glaube, es kann auch meditativ sein, wenn man sagt, ja, ich verzichte jetzt bewusst auf elektronische Endgeräte, einfach weil ich mal 4 Stunden lang kein Tablet benutze, selbst wenn es eine Würfel-App ist, um das Gehirn mal so ein bisschen wegzukriegen von diesem Licht, von dieser sehr dominanten Form der Interaktion. Also, ja, weil man würfelt ja wirklich weniger im Alltag und man tippt sowieso schon genug auf Handys rum. Nicht, dass ich dich verteufeln will, aber ich glaube, es ist auch ganz gesund, vielleicht mal sich zu detoxen da. Deswegen würde ich sagen, das ist ein, könnte ein Nachteil von Technik sein auch.
Was total cool ist, wenn du beispielsweise ein ausgedrucktes Charakterblatt vor dir hast, mit das du halt einfach jahrelang bespielst. Ich habe mein uraltes Charakterblatt von meiner Magierin Mara habe ich jetzt immer noch und da sind halt und da sind halt zwischenzeitlich, weißt du, so lauter kleine Notizen. Das Blatt ist halt so ein bisschen abgegriffen, dann ist irgendwo unten links noch ein Blümchen, das hat mir meine damalige erste Freundin hingemalt, ja, und du hast lauter handschriftliche Notizen, dann ist mal wieder was durchgestrichen, dann hast du da doch mal irgendwo was verziert, weil du beim Rollenspiel halt eben gerade keine Szene hattest und die anderen haben gerade gespielt, also war ja teilweise auch Spieler einfach in meiner DSA-Runde damals und das hat halt einfach sowas, das hat halt was erlebt, also wenn du diese Charakterblätter wirklich aufhebst, also von den Charakteren, die dir tatsächlich was bedeuten, du hast da wirklich diese Spuren, ja, über Jahre hinweg und das ist tatsächlich so, als ob du mit diesem Charakter was erlebt hast und diese Spuren, die Zeit auf diesem Charakterblatt hinterlassen hat, das finde ich auch einfach cool. Ja, also auch wie du gesagt hattest, die Haptik einfach zum einen. Ja, und du kannst deinen Charakter quasi wirklich in die Hand nehmen und du siehst einfach auch zu, ja, wie viel Zeit da vergangen ist anhand des Charakterblattes. Ja, und dann hier die Notiz, die erinnert dich vielleicht an dieses Abenteuer. Ja, handschriftlich ist es halt eben besonders schön. Und ich denke, ich weiß nicht, wenn du jetzt ein digitales Charakterblatt hast, das ist ja immer recht clean. Es ist ja dann wirklich schon fast, ja, ich will es nicht sagen steril, aber weißt du, was ich meine? Es ist halt digital, es ist immer rein weiß und du änderst, also dem Ding passiert ja nichts. Ja,
nee.
Das kann keine Spuren der Zeit irgendwie haben. Ja, und das macht halt so Charakterblätter einfach so charmant.
Ja, Ja, doch, stimme ich dir zu. Ich meine, was halt schade ist, wenn man jetzt einen Charakter digital erstellt, glaube ich, und ich glaube, es gibt Ausnahmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man den nach 10 Jahren noch gespeichert hat, wenn man ihn 10 Jahre nicht spielt, ist auch unwahrscheinlicher, als wenn man vielleicht das alte Charakterblatt noch in der DSA-Box liegen hat, dass man vielleicht mit 15 oder 25 oder 35 oder das finde ich halt auch, das ist halt wie mit Bildern. Ich will jetzt auch gar nicht die digitale Welt verteufeln, das meine ich gar nicht, aber natürlich, wir kennen das alle, die digitalen Bilder, die landen dann oft eher so im Äther oder in der Matrix des Nirgendwos und wenn man so vielleicht alte Bilder noch in der Kiste hat, ja, die bleiben dann noch eher länger irgendwo vielleicht liegen, also wirklich haptisch auch. Ja, das ist auch ein Nachteil, das stimmt. Ja. Bei einer Sache bin ich mir nicht sicher. Da würde ich direkt mal eine Frage an euch stellen. Zum Beispiel bei D&D gibt es ja dieses wunderbare D&D Beyond, was die echt gut programmiert haben. Das ist halt quasi, dort kannst du halt digital alles erstellen und der hilft dir dadurch. Du wählst halt die Klasse aus, den Barbar und der würfelt dir die Würfel aus und sagt dir direkt, was du brauchst. Ne? Dann verteilen, trägt dir sofort deine Fähigkeiten ein. Also so ein automatischer Charaktergenerator, klar, du wählst noch aus, was du auswählen kannst, aber der trägt dir sofort alles ein. Also bumm, bumm, bumm. Und wir wissen ja alle, so ein Charakter erstellen bei DSA noch mehr, aber D&D dauert ja ewig. Und viele sagen, ja, aber das ist doch so nervig, wenn man einen Charakter erstellt und das dauert 3 Stunden lang, weil man muss nachlesen, man muss sich das aufschreiben und was war ich nochmal, was trage ich alles dabei? Okay, das, was war das noch? Wie viel Geld hatte ich noch? Moment mal, wie geht das? Und jetzt ist meine Frage. Ich persönlich finde es besser, wenn es so lange und kompliziert ist. Aber ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ja, aber genau, das ist doch besser, wenn es einfacher geht. Und ich glaube, dass man diese Charaktererstellung wie so eine Geburt, also ich wünsche niemandem schwere Geburt, ja, natürlich nicht, aber ich glaube, dass auch dieser Prozess schon einen mit dieser Figur verbindet, ja, weil man das halt so durchmacht. Wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, das ist dann eher schon ein inhärenter Nachteil der Technik, wenn man das automatisiert? Oder ist das wirklich ja, so ein alte Leute Gedanke, so, ja, das ist doch so ehrliches Abenteuer erstellen. Ja, aber ich sehe das so, aber ich bin ja auch alt. Wie seht ihr das denn?
Also ich bin grundsätzlich bei dir. Wenn ich selbst einen Charakter mir erstelle, möchte ich mir den selbst erstellen. Ich möchte selbst überlegen und rechnen und nochmal nachjustieren und selbst was eintragen und mir überlegen, wie ich denn jetzt den Anfangsbuchstaben dieses Namens, den ich mir ausgesucht habe, schreibe, damit er zum Namen passt. Also ich möchte das selbst machen, damit ich die Verbindung halt aufbaue. Ich möchte noch 3-mal nachlesen müssen oder den Spielleiter fragen, wenn ich keine Lust habe zu lesen. Entschuldigung. Um einfach den Charakter zu fühlen, mir die Dinge besser zu merken. Dafür muss ich selbst machen und nicht nur irgendwo einfach stehen haben hinterher. Ich verstehe aber auch, dass es einfacher sein kann. Ich persönlich würde es für mich selbst, wenn ich einen Charakter länger als einen Abend spiele, nicht machen wollen. Ich würde es auch bei einem Abendabenteuer meistens eher anders erstellen. Außer bei Cthulhu. Bei Cthulhu für Kampagnen, yes, let's go. Aber ich gehe an Cthulhu immer noch ran mit der Spielweise von, es ist nicht relevant, ob mein Charakter stirbt, sondern wie er stirbt. Und für einen One-Shot, der geplant ist für einen Abend, ich weiß nicht, ob es dafür technische Hilfsmittel gibt tatsächlich, aber nehme ich liebend gerne einen vorgefertigten Charakter. Und ob der jetzt digital, also digital finde ich passt wieder nicht zu Cthulhu, aber halt dieses, es ist ein fertiger Charakter oder wird mir irgendwo fertig gebaut, ja, let's go, probiert mal einfach mal aus, alles feini. Aber sobald ich einen Charakter wirklich fühlen möchte, möchte ich das auch selbst machen. Da würde ich mir nichts erstellen lassen wollen. Und trotzdem, für One-Shots kann ich es verstehen. Wir hatten auch mal einen automatischen Zufallsgenerator. Es war eine Webseite gebaut und man hat draufgeklickt, okay, ich nehme jetzt Setting X. Und wir hatten vorher ganz viele Eigenschaften eingegeben, also Aspekte von Fate. Und dann hat man plötzlich mit einem Charakter gespielt, der überhaupt nicht zusammengepasst hat. Aber es war lustig für den einen Abend.
Okay, ja, verstehe. Ja. Na gut, bei Cthulhu ist ja gut, ich meine, gibt ja auch andere Systeme, wo die Figuren ja wirklich austauschbar sind oder quasi inflationär benutzt werden, weil die eh die ganze Reihe nach die ganze Zeit sterben oder so, dann ist das ja auch nochmal was anderes so. Es ist ja einfach dann, ja. Ja, dann, ja, Daniel, hast du noch
ich
was?
Bin, ja, yeah, aber ich glaube nichts Neues, also ich bin da im Prinzip schon auch bei euch. Grundlegend, ich finde es einerseits auch mal super interessant und eine super Abwechslung, wenn du einfach mal einen Charakter vorgesetzt bekommst, mit dem du halt spielst. Bei den Tools, wie jetzt beispielsweise, was du gesagt hast, Henny, mit Dungeons and Dragons, wo du das ja dann online einen Charakter machen kannst. Ich glaube, mir wäre das als Spielleiter, wenn ich mich in ein neues System reinfuchse, glaube ich, eine ganz große Hilfe, dass ich das auch mal sehe. Also wie es funktioniert, einfach so als Hilfestellung. Das hattest du ja, das gab es ja damals nicht. Damals musstest du ja selber gucken, kapierst du die Regeln für die Charaktererschaffung und machst du das auch alles richtig, dass dann sich da keine Widersprüche oder sogar vielleicht irgendwelche merkwürdigen Fehler einschleichen. Also von daher, um sowas mal zu sehen, wenn dich sonst keiner anlernen kann, finde ich beispielsweise auch super. Im Endeffekt aber ist es tatsächlich so, dass ich das genauso sehe, wie ihr es auch beschrieben hattet. Also wenn ich jetzt wirklich in ein Rollenspiel einsteigen möchte und einen neuen Charakter erstelle, dann möchte ich schon auch, dass der durch meine Hände sozusagen geht, weil ich dann, also auch bei der Erschaffung, weil dann weiß ich, was passiert da eigentlich? Also wieso ist das dann so? Wieso habe ich diesen Wert und wo kommt denn der dann her? Wie setzt sich das dann überhaupt alles zusammen? Also das ist halt dann so eine grundlegende Spielmechanik, also so ein grundlegendes Ding, einfach mal das Spiel kennenzulernen, und andererseits hat es schon auch echt irgendwas total Persönliches, wenn du halt einen Charakter erschaffst. Da steckt ja auch einfach was Persönliches von dir drin, denke ich, weil wieso entscheidest du dich jetzt unbedingt jetzt einen Thulamiden zu spielen? Ja, das hat ja wahrscheinlich irgendwelche Gründe irgendwie, hast du ja Präferenzen, die da ja schon mit irgendwie einfließen, ja, und das dann auch so auszugestalten, ja, und die Werte zu bestimmen und dann hin und dieses, ich mag dieses Hin und Her überlegen, gebe ich jetzt da noch einen Punkt drauf oder lieber doch irgendwo anders rein bei der Charaktererschaffung, das ist schon echt so ein cooles Erlebnis, und da wohnt auch so ein Zauber inne, glaube ich, so ein Anfangszauber einfach. Ja, so, du erschaffst da jetzt quasi eine Figur, ja, aus dem Nichts, und das wird dann sozusagen dein Gefäß, ja, das dich jetzt nachher in dieser Welt irgendwie vertritt, mit dem du Abenteuer erleben wirst. Das ist schon cool, ja, und ich glaube, ich habe es da auch tatsächlich lieber, eher persönlich, und ich habe den Kids jetzt, also auch 8. und 9. Klasse, die jetzt auch Rollenspiele probiert haben, ich habe das denen auch dann so im Prinzip verkauft oder beziehungsweise so auch nahegelegt. Klar, wir könnten auch einen Generator anwerfen, aber das ist einfach nicht dasselbe, weil da fehlt dann irgendwie dieser persönliche Bezug einfach, wenn du dieses so vorgesetzt bekommst.
Das ist so ein bisschen wie der Zufallsgenerator bei Online-Spielen. Weil wenn man das Aussehen wählen kann von seinem Charakter, dann kann man ja auch manchmal auf Zufall drücken, zufälliges Aussehen. Und dann kommen so ganz, ganz merkwürdige Dinge dabei raus.
Ja.
Ja, und am Ende mache ich es dann doch wieder manuell von Hand, bevor ich da so zusammengewürfeltes nehme.
Auf jeden Fall. Wer macht das denn? Also wirklich. Ja, okay, gut. Dann wollen wir jetzt mal konkret so ein bisschen in die Tipps gehen, ein bisschen darin gehen, was wir nutzen. Und vielleicht gibt es ja hier und da auch noch mal eine Kontroverse, die wir besprechen können. Wir haben das jetzt ein bisschen sortiert in Technik vor der Spielsitzung, während der Spielsitzung und nach der Spielsitzung. Und dann noch ein, zwei Fragen. Wir befassen uns heute noch mit der Technik vor der Spielsitzung und den Rest besprechen wir dann in unserem zweiten Teil von Technik. Aber wir hatten ja schon ein paar Sachen genannt. D&D Beyond wurde genannt. Gibt es für DSA auch noch die Meister Geister? Die ist auch so ein, das kann man auch runterladen, ist so ein bisschen antiquitiertes Desktop Software, die aber noch funktioniert, die einem auch ein bisschen dabei hilft, die Sachen zu erstellen. Ich glaube aber auch nur bis zu DSA 4.1, aber ich bin mir nicht sicher, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber gibt es auch noch DSA Meistergeister. Was, ja, Josi, du hattest von, wie heißt das, Fate, dein Fate-Programm, dass dir ein
Mitspieler, Fate Ventura.
Fate Ventura, das hilft dir auch dabei, die Sachen vorher, also die Charakter zu erstellen.
Genau, also das ist das Charakterprogramm, mit dem wir halt auf meinem Server arbeiten. Das ist von meinem Server-Admin Thomas halt programmiert, komplett, also von Anfang an. Und man kann dort als Spielleiter selbst seine Welt pflegen, mit welchen Regeln die angelegt ist, weil Fate Core ist nicht gleich immer Fate Core. Es gibt unterschiedliche Dinge, wie etwas ausgelegt werden kann, ob man jetzt den körperlichen Stress mit in der klassischen Stressleiste macht oder ähnlich wie bei DSA mit Lebensenergie, sag ich mal, ob man alle Fertigkeiten nimmt, ob man Sonderfertigkeiten braucht, wenn man zum Beispiel ein techniklastiges Setting spielt oder so. Und dann können halt die Spieler dieses Tool nutzen, dort die Eintragungen machen, haben ein paar Kleinigkeiten, die hilfreich sein können, sowas wie eine Fertigkeitenübersicht, die direkt daneben ist, also mit der man dann, es nennt sich ein Spickzettel, ne, dass man so ein bisschen abgucken kann. Es gibt eine Auswertung, also eine Auswertung des Charakters, dass der sagt, okay, du wolltest doch eigentlich einen kampflastigen Charakter spielen, du hast aber 60% Social Skills und die anderen Fertigkeiten fallen ein bisschen hinten über. Also so ein paar nette Tools. Ich persönlich nutze die nicht, aber ich mag es darüber, Charaktere zu erstellen. Das ist halt schön. Also es ist direkt, also es gibt auch einen super Fate-Core-Bogen, den es einfach als beschreibbares PDF gibt oder halt als Druckversion gibt es auch. Und Fate Ventura ist einfach nochmal ein bisschen vielseitiger in mancher Hinsicht. Ja, das dazu.
Ansonsten würde ich sagen, kann man Technik noch nutzen. Wir hatten ja die Infrastruktur, um die Sachen rumzuschicken für die neuen Spieler und so. Das ist auch immer cool, auch online das alles zu machen. Auch vielleicht online sich das erste Mal irgendwie kennenzulernen, bevor man sich trifft, auch am Tisch, ne, dass man nicht so die Serienmörderin nach Hause einlädt. Aber ich nutze tatsächlich jetzt neuerdings, ich hatte ja gesagt, ich bin ja so vom KI-Skeptiker so ein bisschen zum KI-Kollaborator geworden, aber jetzt nicht in dem Maße, dass ich das nur noch nutze. Aber ich habe es jetzt letztens benutzt, zum Beispiel, kannst du dir erzählen, für die Schwafelhelden, die Verschwörung von Gareth. Ihr wisst ja, dass die Schwafelhelden relativ lore-unfest sind, um nicht zu sagen lore-fremd. Und dort kommen so viele Menschen vor, wo dann zum Beispiel der König oder halt Fürst, ne, nicht König, sorry, von Albernien dann nach Gareth kommt und die Hochzeit wird ja vorgeschlagen und manche finden das gut, manche nicht. Und da gibt es Rory Conchobar und der ist der Schwertkönig und er steht so dazu. Und da gibt es den Kanzler und den so. Also es gibt unglaublich viele Fraktionen. Und da habe ich dann jeden Charakter beschrieben bei der KI und habe gesagt, es gibt Greifax, das ist der und der und der, der kommt von da und da. Und jede Figur beschrieben, von Lysira bis Lorana, sodass die KI weiß, wer das ist. Und habe dann 10 Stichworte gemacht. Und zwar die Kaiserfamilie, inklusive Gattin und Kinder, die Albernier, die Leute aus dem Kosch, Blasius von Eberstamm, Answin von Rabenmund, der Reichskanzler, der Dies, Galotta und so weiter. Und kennen Sie den? Wenn ja, was wissen Sie über den? Und wie stehen Sie zu dem aufgrund der Historie und Ihrer Kultur? Weil die Spieler das alle nicht wussten. Und ich hatte keine Möglichkeit, das denen zu vermitteln und dachte, wie mache ich das jetzt? Und die waren alle sehr dankbar, weil keiner von denen die Möglichkeit hatte oder die Zeit hatte oder wie auch immer, was ja auch nochmal so die Zeit, da waren wir ja auch schon dabei, dass das ja früher hätte man vielleicht sagen können, okay, bereitet euch jetzt einen Monat auf dieses Abenteuer vor, aber wer macht das, wer kann das heutzutage schon mit Kind, Job oder auch ohne Kind, und aber mit Job? Und die waren alle sehr dankbar, ne? Weil dann konnten die das alle anspielen. Dann wussten die zum Beispiel, Blasius vom Eberstamm, als Zwerg bin ich dem positiv gegenüber gestimmt, weil der ja Kusch und das Mittelreich so wieder ein bisschen zusammengebracht hat und so. Und das war zum Beispiel wunderbar und das hätte ich im Leben nicht unter, ich sag mal, 2-3 Wochen Arbeit schaffen können. Ich hätte es aber schaffen können, es wäre aber reinste Fleißarbeit gewesen. Und das zum Beispiel nutze ich jetzt auch im Vorfeld für so, ich sag mal, Sekretärinnenarbeiten oder Sekretärarbeiten. Ja, genau. So, und das ist jetzt zum Beispiel was ich nutze. Kann ich jetzt auch jedem ans Herz legen. Ich würde, ja, genau, das fällt mir noch ein. Habt ihr noch etwas, was ihr vor der Spielsitzung an Technik benutzt oder benutzen könntet oder würdet? Du hattest schon gesagt, Charakterporträts, Josi auch.
Zur Terminabstimmung, ja. Also unter anderem auch hier für die Meistergespräche. Gut, die sind ja sowieso online aufgenommen, aber auch für andere, auch für Präsenzrunden, dass man einfach eine Doodle- oder Nudelumfrage rumschickt und sagt, okay, an welchen Termin könnt ihr eigentlich, anstelle jetzt, weiß ich nicht, an dem einen Abend, an dem man gerade gespielt hat, danach noch zusammenzusitzen und die Kalender zu wälzen. Das wäre jetzt für mich der analoge Weg. Geht auch, ist manchmal sogar vielleicht besser, aber manchmal hat man auch noch gar nicht alle Termine und so. Und bis man sich dann wieder sieht, vergeht wieder eine Zeit. Und wenn man keinen regelmäßigen Termin hat zumindest. Und ja, demnach finde ich Terminabsprachen mit Technik sehr viel besser als ohne.
Absolut. Überhaupt Kommunikation in den Gruppen. Stellt euch mal vor, man müsste alle fünf Leute müssten miteinander telefonieren bei der 1:1 binären Analogleitung. Ja, analog ist sie ja nicht, aber ist ja egal, ihr wisst schon, was ich meine.
Briefe schreiben.
Ja, genau. Ja, gut, dann kommen wir jetzt zum Spiel. Achso, nee, kommen wir nicht. Wir kommen jetzt zum Ende dieses Podcasts, nämlich zur Spielsitzung kommen wir beim nächsten Mal. Das war jetzt schon mal unser erster Teil zu Technik, wo wir schon mal ein bisschen gebrainstormt haben und so ein bisschen über, ja, was kann man vor der Spielsitzung an Technik benutzen und was benutzen wir. Jetzt in den nächsten Teil gehen wir dann auf den Rest ein, das Spielen selbst nach der Spielsitzung und vielleicht noch zwei, drei grundlegende Fragen am Ende. Also, ich danke euch erstmal dafür fürs Zuhören. Wie immer, schreibt uns eure Meinung dazu, was ihr davon haltet, was ihr noch benutzt, ob ihr einverstanden seid mit dem, was wir gesagt haben oder ob wir was Wichtiges in euren Augen vergessen haben. Ich verbleibe erst einmal als Meister Henny und sage Tschüss, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Technikfolge. Macht's gut.
Auch von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Mögen eure Schlösser aufspringen und eure Schulden verschwinden. Fex mit euch.
Möge das Würfelglück euch hold sein und ihr immer Würfel, Getränke und was zu schreiben dabei haben.
Boah, was habt ihr da für Abmoderationen heute einstudiert, ihr zwei?
Hey, keine Ahnung, das macht jetzt Sinn.
Ich hab mir mal ein paar Sprüche aufgeschrieben zum Verabschieden.
Ja, ja. Ich hab auch, ja, das klang nämlich so, als hättest du das irgendwie gerade so abgeschrieben.
So, ihr Lieben, hier noch einmal die kurze, prägnante, bündige, allseits beliebte und natürlich nicht besonders wichtige Abmoderation von mir, Meister Henny. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir verabschieden uns mit den Meistergesprächen jetzt noch einmal. Ich habe es schon öfter gesagt, aber nur für den Fall, dass manche von euch nur die Meistergespräche hören, gibt es ja auch in die Sommerpause. Das heißt, im August werden weder Schwafelhelden-Folgen am Sonntag noch die Meistergespräche-Folge am letzten Sonntag kommen, dann aber wieder im September am letzten Sonntag, so wie immer, dann mit der Technikfolge Teil 2. Schreibt uns doch eure Meinungen, Kommentare, Ideen und wie auch immer. Alles gern gelesen, gehört und gesehen und ich sage Tschüss, genießt den Sommer und wir sehen uns dann wieder, wenn der Herbst uns begrüßt. Macht's gut, bleibt gesund und rollt die Würfel.